Willkommen zu einer neuen Folge Forza, der Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick, und ich habe heute einen grossartigen Gast. Wir befinden uns in der Länderspielpause und das ist das perfekte Timing für den Rekord-Torschütz der Schweizer Nationalmannschaft, Alex Frey. Herzlich willkommen.
Merci für die Einladung.
Wir haben sehr viel zu diskutieren nach dem Spiel in Serbien, so? Habe ich das Gefühl. Okay. Und ein bisschen grundsätzlich über mit der Entwicklung seit der EM. Und ich habe das Gefühl, wir gehen direkt rein. Wie schaut ein Nazi-Legende, darf ich das sagen?
Oder das ist wie immer eine Messensache. Wenn man es sieht.
Wie schaut jemand wie du ein Nazi-Spiel heutzutage? Schaut es überhaupt?
Ja. Also jetzt im Moment mehr als Fan, mehr als Unterstützer, weniger aus der Brille vom Trainer, sondern mehr eigentlich so, auch nicht der Stammtisch, aber sicherlich so Fußball interessiert.
Sie haben 2-0 verloren in Serbien. Wie hast du so das Spiel inhaltlich gefunden, was da
Man hätte das überall auch lesen können. Wahrscheinlich, also nach meinem Gefühl und so, hat man ein bisschen nach 20 Minuten ein bisschen den Faden verloren, eine halbe Stunde. Nachher ist es eigentlich eher nicht mehr viel mit dem zu tun gehabt, wie man eigentlich angefangen hat. Irgendwann haben dann die Serben wahrscheinlich auch gemerkt, wir müssen ein bisschen mehr machen als nur verteidigen. Und nachher vom Resultat her ist es sicherlich enttäuschend. Ja.
Es ist ja so, die Stimmung, haben wir ein bisschen das Gefühl, schon nach dem September-Zusammenzug, man hat ein bisschen Sorge darum, dass es jetzt wieder so ein Herbst wird wie letztes Jahr. Dass man wieder in die gleichen Muster verfällt, dass alles wieder so ein bisschen schwach, schlecht und ungefährlich wirkt. Hast du diese Sorge auch ein bisschen?
Nein, habe ich eigentlich nicht. Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Insofern, also am Schluss sind ja eigentlich verantwortlich, sind die, wo sich präsentieren, also wo Botschaften in Interviews nach aussen tragen, die spielen. Die Spieler sind dafür verantwortlich, dass der Eindruck nicht entsteht. Für mich ist es einfach so, ich habe ein bisschen Mühe, dass an der Euro rennen alle mit den Schweizer Fahnen um und super und alles ist toll gewesen und jetzt soll alles schlecht sein. Ja, wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo noch immer in der Mitte.
Kommen wir nachher sehr gerne noch dazu. Vielleicht zum Serbien-Spiel. Was hat dich am meisten verschrocken? Die mangelnde Torgefährlichkeit oder der Wille, wo irgendwie der Siegeswille, der auch nicht wahnsinnig spürbar war?
Ja, gut, das ist immer das Einfachste. Oder? Ja, die Leidenschaft hat gefehlt und die Opferbereitschaft und weiss nicht was. Ich glaube nicht, dass die Jungs auf den Platz gehen und nicht gewinnen wollen. Manchmal ist es ein bisschen unglücklich, wie tut man es nach außen kolportieren. Also, ich verstand, warum es manchmal vielleicht ein Zuschauer den Eindruck bekommt, aber für mich ist klar, kein einziger Spieler geht auf den Platz, um nicht wollen gewinnen.
Aber hast du das Gefühl gehabt, also irgendwann, so spätestens nach dem 2-0, wo das Spiel so ein bisschen vor sich plätschert, wo ist die Schweiz sehr viel Ballbesitz gehabt, aber nicht wirklich etwas damit anfangen können. Hast du das Gefühl gehabt, dort, dass irgendjemand wirklich vorausgegangen ist und gefunden hat, komm, das holen wir jetzt noch, oder wir holen jetzt noch einen Punkt, oder?
Ja, es ist sicher so, dass neben Granit Xhaka schon noch zwei, drei andere sich so sollten entwickeln, um auch Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, es ist nicht fair, obwohl der Granit das gern hat, komplette Verantwortung zu haben, aber es wäre nicht fair, einfach die ganze Verantwortung im Granit auf die Schulter legen. Was man auch nicht vergessen darf, und ich verstand ein Stück weit, warum aus diesem Eindruck entsteht. Man hat jetzt in 3 Matchen 8 Gegengol bekommen und nur 1 geschossen. Das ist von den nackten Zahlen und von den Auftritten sicherlich nicht so, wie man sich das vorgestellt hat.
Du hast ja gar nicht angesprochen. Ist es vielleicht die einzige positive Erkenntnis von diesem Spiel, dass wir kein Thema haben, um das ganze Granit Xhaka Serbien?
Ja, ich habe ein gewisses Verständnis, dass das aufkommt, aber ein bisschen mit gesundem Menschenverstand ist doch irgendwann auch mal okay. Jetzt hat man gefühlt etwa schon 6 Mal gegen Serbien gespielt. Die ersten 2 Mal kann man das hochsterilisieren und da ein bisschen das auch benutzen und zum ein bisschen ja, ich sage mal, Stimmung machen. Mhm. Solange das aber nicht zu politisch wird, finde ich das okay, gehört ein bisschen dazu. Aber mittlerweile sollte man eigentlich auf beiden Seiten über dem stehen, weil am Schluss ist es Fußball und nicht Politik.
Das haben ja vorher schon immer alle gesagt, aber es ist ja gleich irgendwie, also ich habe gefunden, es ist noch positiv, dass man jetzt das hat können daraus herausnehmen können, dass es nicht schon wieder ein Riesentheater war.
Ja gut, dann ist es ein bisschen ein schwacher Trost, wenn also es ist sicherlich gut, he? Achtung, ja gut, es ist sicherlich super, dass es keine politische Aktion auf beiden Seiten irgendwie in welcher Form auch immer gegeben hat, ja, aber am Schluss ja, sollte eigentlich schon der Fußball im Vordergrund stehen und das ist jetzt in dem Fall oder in den letzten drei Matchen ja, nicht ganz optimal gewesen.
Du sagst, vielleicht ist die EM ein bisschen zu fest aufgejubelt worden und jetzt wird es wieder ein bisschen zu schlecht gesehen. Die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ist denn die Mitte aber vielleicht gar nicht so gut, wie die Spieler und wir meinen? Weil es ist ja jetzt doch drei Spiele, drei Niederlagen, 1-8 Goalverhältnis, wirklich auch nicht wahnsinnig gefährliche Situationen gegen Serbien. Ich kann mich sehr gut zurückerinnern von einem Jahr, wo wir ähnliche Spiele gesehen haben. Ist denn das vielleicht auch einfach an der EM ein bisschen Zufall gewesen? Oder überperformen?
Vielleicht ist an der Euro vieles zum richtigen Zeitpunkt für die Schweiz auch gelaufen. Ich glaube aber, dass man alles dafür da hat, dass es eben auch so ist. Ich glaube, dass die Haltung gegenüber dem Match an der Euro eine andere war als jetzt die Haltung zu diesen drei Spielen in der Nations League. Ich habe von 5 Matchen an der Euro 3 gesehen und ich bin
also live im Stadion.
Live im Stadion und ich habe es unglaublich cool gefunden, rund die Stimmung rund um die Mannschaft, wie sich der Muri auch vor dem Match gegeben hat mit den Fans, wie die Fans mitgefiebert haben. Aber am Schluss, dass so eine Euphorie ja, aufrecht erhalten bleibt, das ist eigentlich die grosse Schwierigkeit, ist aber möglich. Und für das sind aber ist nicht nur ein Nationaltrainer verantwortlich, sondern für das sind eben auch die Spieler verantwortlich. Mit ihrer Haltung, wie gehe ich in ein Spiel rein, mit der Ernsthaftigkeit. Und es ist mir dann ein bisschen, wie soll ich sagen, ich weiss, dass die Leute relativ gerne sagen, ja gut, es ist Euro, da präsentiert man sich und Nations League kann man nicht wahnsinnig viel gewinnen oder wie soll ich sagen, es ist keine grössere Plattform oder als jetzt Euro. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Aber nichtsdestotrotz muss ich ein Stück weit schon auch die Haltung oder verstand die Haltung von den Leuten ein bisschen, dass der Eindruck entsteht. Aber der Eindruck, dass der entsteht, sind eigentlich nur die Spieler die schuld. Und dort dran müssen sie haben jetzt noch mal eine Möglichkeit gegen Dänemark und ja, sie sollten, weil 4-mal hintereinander verlieren, das wär sicherlich nicht gut. Also es ist jetzt nicht gut, aber 4-mal hintereinander nicht gewinnen, ja, das wäre richtig schlecht, muss ich sagen.
Nach diesen 3 Spielen oder jetzt nach dem Serbenspiel habe ich das Gefühl, oder ich weiss halt nicht, du kannst es besser beurteilen als Spieler, aber ich habe das Gefühl, man kann doch auch einfach mal anstehen und sagen, das ist heute eher scheiße gelaufen.
Ja klar, das vermisse ich auch ein bisschen. Also weißt du kannst ja durchaus auch selbstkritisch sein, ohne dass du da deine Mannschaftskollegen musst in die Pfanne hauen oder dich selber irgendwie einfach so zu demütig sein. Es geht gar nicht um das. Aber man sollte schon auch die Qualität haben, die richtigen Worte zum richtigen Moment finden, sich richtig können einschätzen, richtig können analysieren. Wie hat man gespielt heute? Ist es mit da gewesen? Ist es nicht mit da gewesen? Und dort drin auch eine gewisse Portion ja, Ehrlichkeit auch an Tag walten. Weil wenn es gut ist, kann man das sagen, aber wenn es schlecht ist, kann man das auch sagen.
Aber die Realität war ja dann, dass der Murat Yakin fast schon der Satz, den er sich letztes Jahr immer aufgeschrieben hat im Herbst, ja, wir sind eigentlich dominant gewesen und eigentlich ist ja gut gewesen, aber es hat irgendwie im letzten Ding gefehlt. Der Fabian Ried hat gesagt, ja, es gibt keinen Weltuntergang, es gäbe im Fußball halt schwächere und bessere Phasen. Ich habe dann schon gefunden, also man hat das dritte Spiel hintereinander verloren. Irgendwie muss man doch.
Ja, man muss ein bisschen analysieren, gegen wer hat man verloren. Ich glaube, dass aus diesen 3 Matchen jetzt in der Nations League kannst du sagen, okay, Spanien kannst du verlieren. Aber man hat natürlich in dieser Nationalmannschaft nicht nur nach außen immer die Erwartungshaltung gross gehalten durch durch die Leistungen an der Euro oder die Bestätigung an der Euro, sondern eben auch, wie vermittelt man die Nationalmannschaft, also innerhalb, also die Spieler, die Trainer, der ganze Fußballverband. Und dort drinnen ist es dann schon so, dass du, wenn du das auch nach aussen kolportierst, solltest du dann schon auch in einer gewissen Regelmäßigkeit liefern. Und man hat gegen Dänemark, kann man sagen, okay, unglücklicher Verlor in der Schlussphase. Serbien kann man auch sagen, ist irgendwo nicht mehr durch ein eigenes Goal in den Rückstand geraten. Aber das ist mir dann zu einfach, wenn man sagt, ja, es kommt dann schon gut. Fakt ist, man hat 8 Gegengoal bekommen, man hat nur 1 geschossen und man ist Tabellenletzt in einer Nations League von 4 Mannschaften, wo ich muss sagen, okay, Dänemark und Serbien sollten aber aufgrund von dem, was alle nach außen kolportieren, sollten aber schon in der Reichweite liegen.
Der Manuel Akanji hat sich bei SRF nach dem Spiel über den Rasen beklagt. Das ist einer der schlechtesten Rasen, wo er je drauf gespielt hat. Ich habe dann aber schon auch nachher gesagt, das soll keine Ausrede sein für die ganze Leistung. Aber wo das so zu uns Journalisten im Stadion gekommen ist, dass er das gesagt hat am Fernsehen, ist überall so ein bisschen Fragezeichen gewesen, weil das die richtige Art ist, nach so einem Spiel dann den Rasen im Mittelpunkt in der Aussage zu bringen. Wie hast du das zu Hause erlebt?
Ja, also ich glaube, dass man relativ früh weiss, dass vielleicht der Rasen in Nisch oder in Vescovado nicht wahnsinnig da der Wembley-Rasen ist. Das weiss man im Vorfeld. Du machst auch das Abschlusstraining darauf, weisst es auch. Ich glaube aber nicht, dass der Manu das benutzt hat als Ausrede, sondern eher als Feststellung. Hat eigentlich eher mit dem wollen sagen, dass für die technischen Fertigkeiten von der Nationalmannschaft, für die technischen Qualitäten, für das Passspiel, der Platz nicht unbedingt, wie soll ich sagen, ihnen entgegengekommen ist. Nichtsdestotrotz musst du aber fein sein, nachher andere Lösungen zu finden, die adaptieren an Platzverhältnis und dementsprechend auch Lösungen finden.
Ich tue dich extrem ungern korrigieren, aber ich finde es gerade ein sehr spannender Punkt, wie du sagst, Abschlusstraining. Das hat in St. Gallen gemacht. Und sind dann auf Serbien geflogen.
Okay, das haben im Normalfall ist es immer vor Ort. Aber
genau,
ja, okay.
Aber das ist jetzt unter Murat Yakin eigentlich immer so gewesen, dass die kein Abschlusstraining mehr vorhatten, sondern noch in der Schweiz und fliegen dann richtig Abend. Wäre das dann ein Punkt, wenn man sich dann schon beklagt über den Rasen nach dem Spiel, müssen wir dann in so Stadien oder so Ort oder so Jahreszeiten, wo man das eben weiss, müssen wir dann das Training im Voraus dort machen?
Also du kannst mich grundsätzlich gerne korrigieren, ich bin auch froh darum, das ist kein Problem für mich. Mein Fall ist einfach immer so gewesen, dass du das Abschlusstraining im Stadion machst, wo du auch spielst. Vielleicht kann es gewesen sein, also wenn du mir sagst, dass der Muri das nie möchte, dann ist das auch eine Philosophie, das tue ich nicht warten. Ich tue nur warten nachher, dass man dann nicht überrascht sein, wenn man nicht weiss, wie die Qualität vom Rasen ist oder die einfach irgendwie anderthalb Stunden vorher erst siehst. Dann nehme ich an, gibt es genügend Mitarbeiter, wo irgendwann mal einer auf die Idee kommt, vielleicht am Morgen um 11 Uhr schnell den Platz anschauen und dann die Botschaft geht, dass der Platz nicht wahnsinnig gut ist. Ob das stattgefunden hat, weiss ich nicht. Aber der Platz an sich ist, ja, das ist eigentlich das Mittel dazu, dass du kannst glänzen. Aber am Schluss verantwortlich bist du selber. Du als Spieler, du als Mannschaft, du als Trainer, als Staff, alle, die involviert sind.
Wie hast, muss ich dich natürlich fragen, als Stürmer der Nation, wie hast du den Brel Imbolo gesehen? Du hast vorher schon gesagt, 1 Goal in 3 Spielen, 8 Gegengoal. Irgendwie ist man wieder sehr ungefährlich in der Offensive.
Ja, ist ja lustig. Ich habe viel, ab und zu mal so ein bisschen Diskussion, aber wegen anderen Sachen. Stürmerspiel, man muss klar unterscheiden. Der Brel ist ein richtig cooler Spieler, ein richtig cooler Stürmer, aber der Brel ist kein Torjäger. Und die Frage, die man sich stellen muss, generell, oder die ich mir auch stelle, hat man den klassischen Torjäger überhaupt? Hat man ihn nicht? Ich glaube, dass wir sehr gute Stürmer haben. Ja. Aber wir haben keinen oder sehr wenig, wo du eine gewisse Garantie an Goal hast. Und das ist generell das Problem.
Ich muss aber gleich noch mal fragen wegen Brel. Also er hat von uns Note 1 bekommen. absolut schlecht.
Ja gut, das ist polemisch, aber
und
da muss ich Ihnen in Schutz nehmen, er hat nicht gespielt für eine Note 1. Wahrscheinlich hat Note 1 noch der Abzug, weil er den Penalty verschossen hat, hat dann noch vom 2 bei euch zu einem 1. Hankerum kann man sagen, er hat Verantwortung übernommen und hat einen Penalty schiessen. Ja, ich glaube, dass der Stürmer und eine gewisse Portion Egoismus, wenn es Egoismus war, gehört auch dazu. Und ich finde das auch ganz okay von Breel, wenn das Spiel ein bisschen neben dir vorbeiläuft, aber du vielleicht noch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten vor Schluss durch eben einen Elfmeter noch mal das Selbstvertrauen kannst bekommen, noch mal die Goal kannst machen, um noch mal der Mannschaft können zu helfen. Das war wahrscheinlich die Absicht gewesen. Ja, in den meisten Fällen solltest du ihn aber machen, wäre von Vorteil.
Aber du hast ja das ein bisschen ähnlich gehabt, oder? Du bist, lang ist der Fokus dann wie auf dir im Sturm. Oder die Schweiz war wie abhängig gewesen, dass du vorne Goal geschossen hast. Und beim Breel ist ja, es gibt ja keine Alternative groß. Hat ja auch, ich sage jetzt mal, 50-60% ist man dann schon, hat man eingesetzt während der EM. Man ist eigentlich verletzt eingerückt und hat ihn dann so ein bisschen gesund gepflegt und aufpäppelt. Und jetzt ist er eigentlich wieder körperlich bei 100%, hat aber noch kein einziges Goal geschossen diese Saison, weder in der Nazi noch bei Monaco. Wie kann das?
Ja, ich habe ja gesagt, der Breel ist nicht ein klassischer Torjäger. Wie gesagt, ich finde, wir haben viele gute Stürmer. Also das heisst, Endoy kann vorne spielen, der Amdouni kann vorne spielen, wobei beim Zeki, ich muss sagen, sehe ich eigentlich eher nicht als Nummer 9, sondern eher als zweiter Stürmer. Quadwodua ist zwar nicht aufgeboten gewesen, aber finde ich auch ganz okay. Sedi Iten ist noch da und dann hat es zwei, drei Junge, wo man muss sagen, okay, die muss man ein bisschen im Auge behalten. Dann hat es einen Andi Zekiri, der auch Stürmer ist. Das Problem ist von diesen Jungs, dass sie nicht in einer gewissen Regelmäßigkeit auch im Club Goal schießen. Und auf was ist das zurückzuführen? Ja, da gibt es zwei, drei Erklärungen. Aber mir fehlt schon so ein bisschen, dass der Umband sich eigentlich definieren über Goal. Wir haben viele gute Stürmer, aber keine guten Torjäger.
Wer soll denn Goal schiessen für die Schweiz?
Ja, jetzt ist klar, da gibt es verschiedene Formen. Du kannst dann Flügel sind gefordert, die Stürmer in Szene setzen oder sich selber. Das offensive Mittelfeld ist gefordert, sich in Szene setzen oder sich selber. Dann gibt es stehende Bälle, wo du kannst gut trainieren und wo immer ein Mittel ist, zum Goal schiessen. Aber sich auf stehende Bälle verlassen, ist dann, ja, ist ein bisschen schwierig. Wir müssen dort ankommen, dass wir wieder Spieler haben, die eine gewisse Zuverlässigkeit haben, eben im Goal schießen. Und da rede ich nicht einmal, es muss nicht einmal 50% sein, aber es reicht schon, wenn du pro dritten Match irgendwann einmal triffst.
Siehst du denn sonst irgendeinen Knipser in der Schweiz, wo man könnte, so in die Rolle, oder ist es eine generelle Erscheinung aktuell, dass es die vielleicht viel weniger gibt als früher?
Es gibt sie in der Summe viel weniger als früher. Ja. Du hast eigentlich früher in jeder Mannschaft einen gehabt, der dir so zwischen 10 und 20 Goal garantiert hat. Das hast du heute eher weniger. Du hast viele gute Stürmer, du hast aber viele Stürmer, die definiert werden, wie viel laufen sie, wie viel Sprints, wie viel Mal gehen sie in Boxen, wie tun sie pressen, wie viel Mal haben sie eine Balleroberung im letzten Drittel und so weiter und so fort. Aber man vergisst ein bisschen, dass eigentlich ein Stürmer für mich vor allem definiert wird, wie viel Mal trifft der Prozessor die Hütte und nicht wie viel säckelt er. In der Schweiz hat es ein paar oder zwei, drei, wo ich muss sagen, ja, das finde ich, habe ich eine gewisse Fantasie, bin ich ganz sicher, ob in den Club auch die Klub wissen, dass sie die Spielertypen haben, wenn sie noch die Torjägerqualitäten können entwickeln, dass es dann eben sehr gute Stürmer sind. Nachher gibt es aber auch die Frage, wer der Torjäger geboren? Ist es Intuition oder kann man sie züchten? Ich bin der Meinung, es ist eher Intuition.
Und welche Namen hättest du da Fantasie?
Ja, ich finde zum Beispiel ein Fehliger vom FC Luzern, finde ich, hat sehr coole Ansätze.
Ja.
Wo ich muss sagen, ja, das ist ganz ordentlich. Dann Bradley Fink hat auch sehr gute Ansätze, spielt zwar nicht so regelmäßig beim FCB, aber hat durchaus Ansätze, die ja, in die Richtung gehen können. Und dann wird es schon langsam ein bisschen schwieriger, weil viele Schweizer Club eben auf entscheidenden Positionen ja nur einmal halt ausländische Spieler laufen.
Es gibt auch zwei Namen, die in den letzten zwei Jahren immer wieder mal auftauchen, wo der Muri nicht nominiert, zum Beispiel der Michi Frey, der ja ein anderer Stürmertyp ist, oder der Haris Tabakovic, der jetzt sich aber für Bosnien entschieden hat, weil er kein Aufgebot bekommen. Wäre das, das sind ja dann schon eher klassischere Stürmer. Oder langt das nicht?
Gut, beim Haris, wenn man ehrlich ist, ist eigentlich meiner Meinung nach so ein bisschen das, was ich so ein bisschen verfolgt habe, ist über die Saison bei Hertha eigentlich so das erste Mal richtig ins Rampenlicht gekommen. Bei Michi Frey, dort kann ich nicht beurteilen, was das Problem ist, aber er hat natürlich in gewissen Phasen von seiner Karriere in einer gewissen Regelmäßigkeit schon viel Goal geschossen. Hat dann aber immer so ein bisschen, ob es jetzt Fehler, weiß ich nicht, ob es ein Fehler ist, aber zumindest immer vielleicht zu sehr den nächsten Schritt wollen machen, anstatt vielleicht einmal 3-4 Jahre bei einem Club bleiben. Nachher Schalke hat überhaupt nicht geklappt, zum Beispiel. Gut, bei Schalke ist generell schwierig zu realisieren.
Bei der BVB.
Genau, muss ich so sagen. Aber Michi Frey wäre auch so einer, aber ist jetzt natürlich in einem Alter langsam, wo sich entscheiden kriegt, dann einmal irgendwann einmal die Chance. Oder eben, dann ist es komplett vorbei.
Du hast vorher die Penalty-Situation angesprochen.
Also für die Nationalmannschaft, nicht für die Karriere. Ja. Achtung.
Du hast vorher den Penalty angesprochen von Breel. Jetzt ist es ja so, der Muri hat das schon in Dänemark verraten, dass nach dem Scheck jetzt eigentlich kein richtiger Penalty-Schütz definiert ist. Und es heisst, so ein bisschen, der Granit ist der Captain auf dem Platz, der Granit soll entscheiden. Nach dem Spiel hat er gesagt, der Granit und der Manu entscheiden das. Wie war das früher gewesen bei dir?
Also bei uns war es so, dass eigentlich der Trainer bestimmt hat. Penalty Schütze 1, 2 und 3. Und warum 3? Weil vielleicht 1 und 2 irgendwie ausgewechselt worden sind oder irgendwie einer ist verletzt oder weiss nicht was. Oder ein fühlt sich nicht gut und sagt, los, schießt du. In der Regel in den Clubs, wo ich gespielt habe, war es so, dass bis auf Stade Rennes eigentlich ich Penalty geschossen habe. Aber das hat mehr mit dem zu tun, dass ich mich eigentlich immer oder mehrheitlich sicher gefühlt habe und das aber auch viel trainiert habe nach dem Training, unter anderem.
Wie findest du den Ansatz, den jetzt der Muri wählt, dass der Captain auf dem Platz bestimmt, wer schiesst?
Das kann funktionieren, weil der Granit wird die Erfahrung haben, um die Sensibilität haben, um ein bisschen schauen, wer ist gut drauf, wer ist nicht gut drauf. Ich denke, dass es mehr so ein bisschen war vom Granit, den Breel zu schiessen, indem dass er ja auch gesehen hat, der Breel hat es ein bisschen schwierig gehabt, hat sich zwar bemüht, aber das Spiel läuft ein bisschen neben ihm vorbei. Vielleicht können wir mit diesem Impuls den Breel ein bisschen stärken auf dem Platz. Und am Schluss ist es ein Trainerentscheid. Du kannst sagen, als Trainer, der sich sicher fühlt, nimmt den Ball. Du hast einfach das Risiko, dass plötzlich vier um den Ball rumstehen, weil irgendwie vier Stück das Gefühl haben, ja, ich bin jetzt sicher. Mhm. Ich würde es handhaben, indem dass man fragt vor dem Match, wer fühlt sich sicher, strecken ein paar auf und dann irgendwann entscheiden wir, wer ist 1, 2 und 3.
Wer würdest du da sehen als 1, 2 und 3?
Gut, Zeki Amduni hat eine super Technik für Penalty. Fabi Rieder hat eine super Technik für Penalty. Ich glaube auch, Dan Endoy überlegt nicht viel. Abischer, glaube ich, hat die einen guten Penalty. Also es hat durchaus Spieler, wo Penalty schiessen können. Das ist ganz sicher nicht das Problem.
Der Breel hat jetzt aber verschossen. Und ich habe schon gefunden, so wie der Spielverlauf war, oder du kannst es viel besser beurteilen als Stürmer. Der hat ja wirklich ein unglückliches Spiel gehabt. Der hat keinen richtigen Ball gehabt. Der hat eine grosse Chance verschossen. Und mir auf der Tribüne wirklich so gedacht, auch wenn er dann so da gestanden ist, das kommt irgendwie nicht gut. Ist jetzt einfach zu sagen, im Nachhinein logischerweise auch. Wenn er ihn gemacht hätte, wäre eine ganz andere Diskussion. Aber mit dem Spielverlauf ist es dann gescheit, ihm den Penalty zu geben?
Es ist lustig, ich habe das Spiel mit meinem Sohn geschaut und ich habe meinem Sohn gesagt, der Breel verschießt. So war es. Es geht nicht darum, dass wir zwei irgendwelche Seher sind oder irgendwie gewisse Sachen voraussehen. Aber es ist sicherlich ja nicht ganz optimal gewesen, aufgrund vom Spielverlauf oder vom Spiel von Brel, dass er nachher schießt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ein Spieler mit der Qualität wie der Brel, kannst du durchaus zutrauen, dass selbst wenn das Spiel neben dir vorbeiläuft, dass du die nötige Konzentration und das nötige Selbstbewusstsein hast, um eine Penalty zu schießen.
Es ist jetzt wirklich, wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, dritte Niederlage im dritten Spiel, 1-8-0-Verhältnis. Man hat so eine riesen Euphorie gehabt, der EM. Man hat eigentlich so aus Spielerkreisen auch gehört, das Finale ist dann schon das Ziel gewesen. Und auch, ich weiss nicht, wie es du als Zuschauer oder Fan im Stadion erlebt hast, aber man hat schon irgendwie das Gefühl gehabt, es wäre auch möglich gewesen, das Viertelfinale zu bestehen. Wie erklärst du die zwei Gesichter oder die zwei Leistungen, wo die Schweizer Nazi jetzt gezeigt hat? Oder ist es eben, wie du gesagt hast, man hat es einmal einfach zu hoch gejubelt und jetzt sieht man es zu negativ?
Ja, die Problematik da drinnen ist, du hast es richtig gesagt, oder? Ich finde es super, dass man ambitioniert ist. Also ich würde mir mehr Gedanken machen, wenn irgendeiner dort, von diesen Spielern an die Euro geht und sagt, ja, wir schauen mal, was uns antreibt. Sondern ich finde es super, dass man sagt, man will Europameister werden. Das zeigt, dass ja, ein gewisses Selbstverständnis da ist, ein gewisses Selbstbewusstsein da ist. Ich glaube auch nicht, dass es eine Portion Arroganz ist, überhaupt nicht. Sondern die sagen ja, dass alle, weil sie mehrheitlich im Ausland spielen, mehrheitlich aus super Saisons gekommen sind und so an die Euro. Dementsprechend unterstütze ich das auch. Ich finde es super, wenn man ambitioniert ist. Dort drin ist einfach das Problem, vor allem hier bei uns in der Schweiz, du wirst nachher natürlich auch gemessen an dem. Mhm. Also das, was du sagst, musst du dann auch liefern. Und sie haben es an der Euro geliefert, wo man muss sagen, vielmals ist es so gewesen, dass ja, das Glück auch ein bisschen auf Schweizer Seite gefallen ist. Bis jetzt auf einen England-Match, aber generell eigentlich das Glück auf die Seite von der Schweizer gefallen ist, sich aber das auch verdient hat. Und dann musst du liefern. Für mich ist es eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, nicht unschlüssig, aber ein Stück weit regt es mich zum Nachdenken an, wie du zwei Monate später eigentlich viele Spieler fast musst du sagen, du erkennst sie nicht wieder. Dort drinnen kann ich aber nicht beurteilen, was haben sie für eine Vorbereitung in ihrem Club im August. Was haben sie, wie sind die Spiele, alle Spiele zu sehen von den Spielern, relativ schwierig. Aber wie haben sie gespielt in ihrem Club? Und das hat alles einen Einfluss auf die kommende Leistung von der Nationalmannschaft. Weil du holst dir, oder deine Form, dein Selbstvertrauen, das, was du tagtäglich im Training machst, holst du im Club und nicht in der Nationalmannschaft. In der Nationalmannschaft ist bis jetzt auf Turnier, ist ein bisschen etwas anderes, oder Vorbereitungen auf Turnier. Aber in diesen Zusammenzügen ist es eigentlich eine Formerhaltung oder eher schaffst du mehr im taktischen Bereich, du schaffst mehr in der Regeneration für die Jungs, die da jeden dritten Tag spielen. Und dort drin, die Antwort habe ich nicht, weil ich stelle mir die Frage auch, wie ist das möglich, dass du innerhalb von zwei Monaten ja, viele Spieler eigentlich nicht wiedererkennst.
Wie du hast vorher gesagt, es gibt einen Weg, um die Euphorie zu behalten und weiterzunehmen. Mhm. Wie sieht das aus? Was wäre das?
Die sieht relativ einfach aus. Es ist mir zu einfach, wenn man es immer bemisst am Resultat. Mhm. Aber zumindest so, dass der Eindruck entsteht, es gibt auch unglückliche Niederlagen. Ich weiss, in der Schweiz hat man jahrelang immer unglückliche Niederlagen gehabt. Man hat super gekämpft, aber leider 1-0 verloren. Das hat sich aber gewandelt in den letzten 20 Jahren. Aber die Jungs müssen wissen, dass sie verpflichtet sind, jedes Länderspiel an ihre Grenzen zu gehen. Weil das lenkt vielleicht noch ein bisschen gegen, ich sage jetzt mal vermeintlich, ja, kleinere Nationen auf Papier, ob jetzt das Estland oder Andorra ist, ohne denen nachzutreten. Aber selbst dort werden langsam 80% oder 70% Leistungsvermögen eng. Und du bist einfach verpflichtet, in der Nationalmannschaft jedes Mal an deine Leistungsgrenzen zu gehen, genauso wie im Club. Und du kannst nicht, ich sage nicht, dass das der Fall ist. Es weckt manchmal den Eindruck. Du kannst nicht sagen, ja gut, jetzt spiele ich am Dienstag ein Länderspiel. ich spiele mal auf 80%, weil am Samstag spiele ich gegen Bayern oder ich spiele gegen Liverpool. Das funktioniert nicht. Und wenn du dann verstand ich manchmal, dass die Leute vielleicht einen Eindruck haben, dass man nicht an die Leistungsgrenze geht. Das kann ich verstehen. Ich glaube aber nicht, dass das im grossen Mass der Fall ist. Sondern ich glaube schon, dass die Jungs alle wollen gewinnen. Aber vielleicht liegt dort eben Stand heute die Wahrheit eben ein bisschen in der Mitte. Man ist eben doch nicht so gut, wie man es gemacht hat, aber man ist auch nicht so schlecht, wie es jetzt gemacht wird.
Als ehemaliger Dortmund-Spieler kennst du das sehr gut. Das war ja immer das Thema in den letzten Jahren. Das haben sie nicht mehr hören können, die Mentalitätsfrage. ist denn das vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass all die Top-Spieler, weil sie halt auch ein volles Programm haben, weil es ja eigentlich zu deiner Zeit wäre das jetzt alles noch Testspiel gewesen oder Nations League, dass die nur richtig ihre Leistung abprüfen, wenn es um etwas geht, wie an der EM?
Ja, wenn es so wäre, wäre es ein Drama. Weil du, die Nationalmannschaft nehme ich da ein bisschen aus, weil ob du an deine Leistungsgrenze gehst in der ersten Pokalrunde mit dem BVB gegen irgendeinen Bezirksoberligist, glaube ich eher nicht, aber ja, kannst du dich dort auch mal zurücknehmen. Die Nationalmannschaft, glaube ich nicht, dass das der Fall ist und sie ist auch nicht zielführend.
Ja, aber es sieht ja auch ein bisschen aus, nicht?
Wie gesagt, ich verstand, dass gewisse Leute manchmal den Eindruck können haben. Aber dementsprechend musst du dich auf die Spiele auch vorbereiten. Also morgen, Achtung, morgen kann das ein Spiessrutenlauf werden. Weil ja, wenn das die erste halbe Stunde nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann ist St. Gallen Publikum durchaus kritisch, wenn ich aus eigener Erfahrung kann berichten kann.
Wobei Pfiff gegen hat Haris Seferovic nicht gegeben.
Das ist der letzte gesehen.
Aber nachher hat es das eigentlich nicht mehr so gegeben.
Ja gut, irgendwann wird man auch älter und weiser, hoffe ich.
Ja. Wir haben so ein bisschen, nach dem Serbien-Spiel haben wir uns so ein bisschen überlegt, was für Punkte aus unserer Sicht ein bisschen schief laufen seit der EM oder so die Erkenntnis aus den letzten drei Spielen. Und eins war, dass doch sehr, sehr viel vermeintlich vom Granit abhängt. Das hat man in der EM logischerweise nicht gesehen, weil er hat gespielt und sogar mit Adduktorenverletzung dann im Viertelfinale durchgespielt. Bei Spanien ist es, habe ich gefunden, sehr krass gewesen, wie man gesehen hat, wie ein anderes Auftreten von der Schweiz ist, wenn er nicht spielt. Und jetzt gegen Serbien hatte ich das Gefühl, vielleicht wegen dieser emotionalen Geschichte rundherum oder das erste Mal in Serbien gespielt, gegen Serbien, dass er sich ein bisschen zurückgehalten hat oder vielleicht eben im Kopf noch nicht 100.000% fokussiert war. Und dann fehlt wie jemand, der in seine Position reinkommt oder vielleicht auch mehrere. Ist er dann... Wie siehst du das Problem? Liegen wir da falsch?
Nein,
ist schon sehr viel abhängig.
Nein, ich glaube schon, dass sehr vieles abhängig ist vom Granit. Das hat er sich aber auch in dieser Mannschaft erarbeitet. Darum ist er auch Captain. Darum ist er auch so wichtig für Bayer Leverkusen. Dass man in einem Land wie die Schweiz nicht 10 Granit-Chakas hat, glaube ich, liegt auf der Hand. Aber es ist ja so, du siehst das richtig. Mir fehlt auch so ein bisschen. Grundsätzlich sagt man immer, in einem Mannschaftsaufbau in jeder Reihe solche Leader haben. Haben wir nicht, muss ich ehrlich sagen. Und eine zu grosse Abhängigkeit vom Granit glaube ich auch nicht. Aber es ist natürlich schon klar, die Schweiz mit Granit oder ohne Granit ist etwas anderes. Ja. Aber das ist auch in Leverkusen so. Und gute Spieler, und ganz gute Spieler, sehr gute Spieler, haben auch den Einfluss in ihrem Club, wo das heisst, wo du merkst, spielen sie im Club oder spielen sie nicht. Und wir haben viel zu viele Spieler noch. Und da gibt es ein paar, die ich mir durchaus vorstellen kann. Ja, in Zukunft wird es unglaublich interessant, aber vielleicht halten sich gewisse Spieler auch noch zurück, getrauen sich noch nicht, die Verantwortung zu übernehmen, weil es vielleicht, keine Ahnung, dürfen sie nicht oder sie fühlen sich geniert, haben ein bisschen Angst, die Rolle zu übernehmen wie im Club. Aber wir haben noch viel zu viele Spieler, die noch nicht die dominante Rolle in ihrem Club haben, wo sie nachher aber so die dominante Rolle im Club können übertragen auf die Nationalmannschaft.
Ja, ist ja noch spannend. Du sagst, wir haben nicht in jeder Linie Leader, aber wir haben ja doch. Zakaria ist bei Monaco Captain, der Silvan Widmer hat Captain-Erfahrung bei Mainz, ist jetzt auch nicht immer Startelf. Der Richie Rodriguez ist Captain bei Torino, der Freuler hat Captain bei Bologna. Also da müsste ja schon etwas rum sein. Kobel ist auch im Mannschaftsrat von Dortmund.
Ja gut, nachher ist klar, wie tust du das auslegen? Also Captain sie im Club ist immer, wie soll ich sagen, eine Seite. Aber die andere Seite ist, wo ich nicht weiss, warum ist ein Spieler Captain? Macht man den zum Captain, der am meisten Spiel hat für einen Club gerade im Moment? Macht man den zum Captain, der am längsten dabei ist? Warum als man Captain wird, weiss ich nicht. Ich weiss auch nicht, ob du das weißt. Aber es gibt so verschiedene Kriterien. Da kannst, manchmal sagst du, der, der am meisten Persönlichkeit hat. Manchmal sagst du, der am meisten Spiel hat für einen Club. Manchmal sagst du, der am längsten dabei ist. Also warum als die Jungs alle Captain sind in dem Club, kann ich nicht beurteilen. Was ich kann beurteilen ist, dass ich sehe, dass sie nicht ihre dominante Rolle vom Club in der Nationalmannschaft können übertragen können. Und das Parade oder das Rezept eigentlich, warum es das so ist, ja, habe ich noch nicht. Aber du hast vorher auch gesagt, Silvan Widmer, den ich übrigens sehr schätze, nicht nur als Typ, sondern auch als Spieler, aber spielt nicht immer bei Mainz. Und dann ist es natürlich nicht ganz einfach, ja, wenn du nicht Stammspieler bist in deinem Club, mehr oder weniger, sage ich mal, dann auch der Leader zu sein in einer Nationalmannschaft. Das funktioniert nicht so einfach.
Wir haben die Gegengol schon angesprochen. Der Gregor Kobel ist jetzt neues Nummer 1 von der Schweizer Nationalmannschaft. Er hat noch nie zu Null gespielt mit der Schweiz. Zum Teil auch ein bisschen unglücklich, aber zum Beispiel gegen Andorra oder Kosovo ist er im Goal gestanden. Wie siehst du ihn? So jetzt, hat die vielleicht speziell die ersten drei Spiele jetzt als Nummer 1?
Ja gut, ich sehe zwei Seiten. Die eine Seite sehe ich, dass es ein guter Goalie ist. Ich glaube aber noch nicht die Ausstrahlung oder den Impact hat, wie jetzt das Jan Sommer hatte. Ich hoffe, dass das noch kommt. Ich bin zwar überzeugt, dass es irgendwann wird kommen. Und die andere Seite ist, es tut mir eigentlich unglaublich leid für ihn, dass er Nummer 1 ist, kriegt er 8 Goal und verliert dreimal. Das ist bitter. Aber ich glaube, dass er genug Persönlichkeit hat und genug mentale Stärke, um da seiner Rolle als Leader gerecht zu werden.
Du verfolgst ja Dortmund auch, seinen Club. Dort wird er in Deutschland zum Teil wirklich als bester Goalie der Liga. Ist jetzt, glaube ich, schon zweimal ausgezeichnet worden. Champions League, glaube ich, bester Goalie der letzten Saison. Ist er denn schon auf dem Niveau? Wie siehst du ihn so über die ganze Saison hinweg? Generell seine Fähigkeiten?
Ja, er ist nicht ganz der gleiche Goalie wie Jan Sommer. Also das heisst, also Achtung, ich rede nicht von der Qualität, ich rede einfach von der Art Goalie. Jan Sommer hat sich eigentlich über all die Jahre sein Standing müssen erarbeiten im Sinn von, dass er immer eigentlich unterschätzt war. Das heisst, irgendwann hat irgendwie jeder gesagt, ja, da fehlen 10 cm, da fehlen 15 cm. Also hat er immer noch die extra Meile im Training müssen gehen. Er hat sich immer müssen definieren, sein Goalie-Spiel über andere Sachen. Also das heisst, du fast immer müssen Unhaltbare holen. Sobald es mal eine Höhe rein ist, hat man gesagt, ja, es ist kein Wunder, der Jan ist zu klein. Yeah. Ja, habe ich 100-mal gehört in der Bundesliga, obwohl ich immer gesagt habe, das ist ein super Goalie. Ist unglaublich gut mit den Füßen. Gregor Kobel ist ganz eine andere Art Goalie, was ich so ein bisschen beurteilen kann, weil Goalie ist eigentlich die einzige Domäne, wo ich immer sage, alles, was im 16er ist, als Goalie halte ich eigentlich Klappe, weil ich dort nicht wahnsinnig gross draus komme. Ich kann einfach beurteilen, ist einer ein guter Goalie oder ist einer nicht ein guter Goalie. Aber ich glaube, dass das so nicht ganz einfach ist, auch für Gregor Kobel nachher irgendwann einmal Nummer 1 von deinem Land zu wissen, aber dass das ja, auf die nächsten Jahre so wird sein. Dementsprechend musst du auch das zementieren, die Leistungen müssen dementsprechend auch stimmen, weil im Club sind sie mehrheitlich sehr gut. Problematik oder die Kunst ist nachher eigentlich das auch immer übertragen auf die Nationalmannschaft. Aber Achtung, ein Goalie ist auch immer nur so gut, wie seine Jungs mithelfen zu verteidigen. Also ich bin einverstanden, dass ein Goalie viele gute Sachen machen kann. Er kann dir einen gewissen Rückhalt geben, gewisse Sicherheit geben. Aber du bist als Goalie auch abhängig, was machen deine zwei Innenverteidiger vorne dran, was machen deine zwei Außenverteidiger vorne dran und dann noch ein bisschen weiter, was machen deine Sechser und dann die ganze Mannschaft. Also immer nur auf einen Goalie gehen ist relativ zu billig.
Wie gross ist so ein Impact in der Mannschaft, wenn ein Goalie, der so lange dabei ist wie der Jan Sommer, dann ersetzt wird? Also dass da die Abläufe sich verändern, ich weiss nicht, Kommunikation, gewisse Sachen. Müssen wir da erwarten, dass das jetzt einfach so geht und gut funktioniert? Oder braucht es da eine Anpassungszeit?
Ja, nein, die trainieren ja zusammen. Die haben ja auch schon einzelne Länderspiele zusammen gehabt. Du bist ja da auch immer in den Zusammenzügen zusammen. Es ist ja so, dass viele Spieler, die kommen ja automatisch neu dazu. Manchmal klappt es sofort, manchmal braucht es ein bisschen eine längere Anlaufzeit. Ich habe aber auch irgendwo nicht mehr gelesen, dass man einen grossen Umbruch hatte in der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob der Umbruch so wahnsinnig gross war. Selbstverständlich, Nummer 1 hat man verloren, man hat den Schäfer verloren und den Scheck. Habe ich einen vergessen? Ich glaube nicht, oder? Das sind die drei, die aufgehört haben. Wo ich muss sagen, 3 auf 23 ist jetzt nicht der wahnsinnige Umbruch. Vielleicht die entscheidendste Position, ja, Goalie, weil es doch 10 Jahre lang oder längere Zeit immer der gleiche war. Aber ich glaube, dass Kobel eigentlich im Stand ist, notlos die Position können zu übernehmen, auch wenn es vielleicht nicht von der Art her der gleiche Goalie ist.
Auch innerhalb vom Führungsteam?
Gut, nachher ist dann klar, wenn du, ja, das tönt immer so ein bisschen brutal, Nummer 2 gewesen bist, sagen wir mal Nummer 1b und du wirst schon Nummer 1a, ja, dann braucht es vielleicht ein, zwei Länderspiele, bis da komplette Hierarchie wieder so ist, wie sie muss sein. Aber am Schluss, gute Spieler haben da kein Problem, sich sofort einzufügen und die guten Spieler akzeptieren auch andere gute Spieler. Also das, von dem her sehe ich null Probleme, was das anbelangt.
Du hast mir einen super Übergang Assist geliefert, den Umbruch. Beziehungsweise die 3 Rücktritte von Scheck, Schär, Sommer, wie du sie schon gesagt hast. Eben, ich habe das Gefühl, auf der Goalie-Position ist es ein bisschen absehbar gewesen. Also haben wir können vermuten, dass da vielleicht etwas passiert. Beim Scheck ist es irgendwie auch ein bisschen absehbar gewesen, weil ja einfach seit dem März spätestens nur noch über seine Fitnesswerte diskutiert wurde. Überraschend ist es ja einzig beim Schär, wo man ja schon aber muss sagen, der hat eine super EM gespielt, aber eigentlich, was man so hört, ist er im Frühling dann schon mal fast weg vom Fenster, weil er nicht so gut performt hat in der Nazi gegen Newcastle. Also eigentlich, wie du richtig sagst, ist der Umbruch ja nicht so riesig. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, etwas ist ein bisschen aus der Fuge geraten.
Ja, was klar ist, dass Fabi Schär, der über die Jahre eigentlich mehrheitlich gute bis sehr gute Leistungen gebracht hat in der Nationalmannschaft, dass das ein Verlust ist, wie wir nicht darüber diskutieren, dass ein Scheck von seiner Art her ein Verlust ist, wie auch der Jan Sommer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wie du aber auch richtig gesagt hast, es war ja nicht einfach so eine Nacht- und Nebelaktion gewesen und hurra, die drei sind einfach nicht mehr da, sondern man hat ja das ein bisschen abgesehen. Man hat das auch ein bisschen, glaube ich, auch beim Scheck sowieso, aufgrund, dass er nicht mehr viel gespielt hat, ist es sowieso absehbar gewesen. Und andere haben dann ein bisschen im Preschen müssen springen. Und der Scheck hat seine Rollen auch akzeptiert. Hat dann auch, wenn er gespielt hat, versucht, seine Leistung zu bringen. Und beim Scheck hat mich das eigentlich nicht überrascht, dass er im Juli sagt, so, das war's. Beim Schär ist es so, dass, ja, manchmal gibt es auch Situationen, wo man muss akzeptieren. Vielleicht hat er wahrscheinlich noch ein Jahr oder zwei Nationalmannschaften dabei gehabt, wo durchaus die Leistung bringen können. Wo bei der Schär immer so ein bisschen jemand war, ich sage nicht verletzungsanfällig, weil das wäre jetzt ein bisschen böse ihm gegenüber, das will ich auch nicht sein, aber wo doch immer ein bisschen kleinere Blessuren gehabt hat, grössere Blessuren, da weiss man auch nicht, wie ist eigentlich sein Gesundheitsstand. Also wie fühlt er sich? Fühlt er sich bereit, in der Premier League 36, 38 Matches zu machen? Oder fühlt er sich, und dann noch Nationalmannschaft spielen? Oder sagst du, ich mache lieber die 6, 38 Premier League Spiele plus noch FA Cup und was gibt's noch, Liga Cup plus international? Ja, das wird dann schwierig. Und ich glaube eher, dass dort so ein bisschen ein Abwägen war, auch Familie, nicht Familie. ja, möchte ich das noch oder möchte ich es nicht? Und beim Jan dasselbe. Ich glaube, dass der Jan eigentlich den Zeitpunkt, der ideale Zeitpunkt verwünscht hat. Eine super Karriere in der Nationalmannschaft. Also eigentlich auf Papier legitim oder für alle verständlich, dass die drei gesagt haben, so, ja, es ist jetzt fertig. Und wenn man es dann auseinander nimmt, dann sind von diesen drei sind zwei eigentlich in der jüngsten Vergangenheit, Achtung, ich sage nicht, dass der Scheck nicht wichtig war, aber ich sage jetzt für die ersten elf, in der jüngsten Vergangenheit eher die zwei gesehen sind, die weggehen. Also sind noch neun übrig. Dann muss ich sagen, solltest du also durchaus zwei Spieler so können verkraften, vor allem weil ja Qualität eigentlich auf der Goalie-Position da ist. Ja, wir haben viele gute Goalie, und es gibt noch zwei, drei, die sonst könntest du aufbieten, wo ich muss sagen, ja, das ist ganz okay. Und beim Schär, ja, jetzt müssen andere in die Presse springen und andere daran wachsen und andere Verantwortung übernehmen.
Wie hast du die Art und Weise von diesen Rücktritten empfunden? Du hast ja auch mal einen Rücktritt hinter dir. Ja,
meine Rücktritte sind ein bisschen anders, außer im Club, aber in der Nationalmannschaft ist ein bisschen... Ja, heute kann man lachen, dazu habe ich nicht unbedingt gelachen. Gewisse Sachen würde ich vielleicht ändern. Ich würde heute, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, dann würde ich nicht dort im 2011, glaube ich, ist es gewesen, zurücktreten von der Nationalmannschaft, sondern ich würde heute würde ich eher sagen, okay, ich gebe mein Captain-Amt ab. Und wenn der Ottmar Hitzfeld das Gefühl hat, dann muss ich mich aufbieten, weil ich nachher Leistung zeige, dann komme ich. Und sonst komme ich nicht. Mhm. Und dann hat irgendwann vielleicht mit 3, 4, 35 den Rücktritt gegeben aus der Nationalmannschaft. Und nicht gerade dann. Ja, nachhinein ist man vielleicht immer ein bisschen schlauer. Nichtsdestotrotz bin ich auch nicht unglücklich, so wie es gelaufen ist. Also ich habe kein Ressentiment irgendjemandem gegenüber. Aber im Club ist es dafür immer umso schöner eigentlich gesehen. Und zu diesen drei, ich glaube, dass sie das relativ ja, lang vorbereitet haben. Ich wüsste jetzt nicht jemanden, wo jetzt doch kurzfristig entschieden hat. Ich glaube schon, dass beim Scheck auch irgendwann einmal so ein bisschen gemerkt hat, will ich das noch auf mich nehmen? Wird das meinem Status gerecht? Achtung, die Frage muss man sich auch manchmal stellen. Jahrelang Stammspieler und dann plötzlich bist du nicht mehr Stammspieler. Das ist nicht ganz so einfach, mit dem zurechtzukommen. Und beim Jan, glaube ich, war es auch ein längerer Prozess gewesen, der sich dann so ein bisschen irgendwann eingependelt hat zu dem Entscheid. Ich bin einfach nicht sicher, ob so wie es passiert ist vom Entscheid, dass er nicht plötzlich unter Druck gekommen ist und relativ hat müssen pressieren, ja, um es zu kommunizieren. Sondern ich glaube, dass er eher den Jan geplant hat, anders zu kommunizieren. Oder ja, nicht so, dass er plötzlich unter Druck kommt.
Gibt es einfach gar keinen guten Weg, um aus dieser Nazi zurückzutreten? Also man findet ja immer wieder grosse Leistungsträger von dem Land, wo dann so der Absprung irgendwie ja, schwierig ist. Oder nicht so gut ist, wie du richtig sagst, mit einem Club, wo man so ein bisschen den Leistungen entsprechend.
Ja, das ist jetzt, ich glaube, das so, dass der Streli und ich ein bisschen extreme Beispiele sind. Ich glaube, dass es bis heute mehr oder weniger eigentlich bei allen anderen ja, ganz ordentlich abgelaufen ist. Der Einzige, der bis jetzt, wo ich ein bisschen lache, ich sage ihm das immer wieder, bis jetzt noch nie, glaube ich, zurückgetreten ist aus der Nationalmannschaft, ist der Hakan Yakin. Das ist der Einzige von all denen aus dieser Generation, der bis heute kein Kommuniqué oder irgendwo nicht mehr gesagt hat, ja, das war's, ich trete zurück aus der Nationalmannschaft. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat er noch die Hoffnung, heute noch irgendwie aufgeboten zu werden, keine ja, Ahnung. Aber das ist der einzige Spieler, glaube ich, in meiner Meinung, der einfach noch nie zurückgetreten ist.
Er würde ja vielleicht etwas an der Breite helfen von dem Kader, wo auch einer von diesen Punkten
ist. Ja, in der Breite, aber in der Breite von der Hüfte, ja.
Das hast du gesagt. Die Breite vom Kader von der Nazi wirkt ja schon auch ein bisschen ein Problem. Ich meine, das sind ja alles Spieler, die shooten können. Also bei IB haben sie ein bisschen schwierige Phasen, die Ugrinic und Monteros. Aber Edimir und Fernandes, der in der Champions League eigentlich mit Brest überraschend unterwegs ist aktuell. der Ulises Garcia, der jetzt auch gute Spiele gemacht hat bei Marseille. Aber so der Impuls von außen habe ich jetzt im Serbisch-Spiel oder auch im letzten Spiel schon gefunden, ist so ein bisschen gar nicht rum. Ist das ein Problem, dass die Spieler zu wenig in das Team eingebunden worden sind, vielleicht zu wenig Spielzeit bekommen, weil eigentlich das Gerüst immer steht? Oder wie machst du das aus?
Ja, vielleicht ist es auch nur eine Momentaufnahme, aber dass sie da, wenn du sagst, oder ein Gerüst stoppt von der Mannschaft, dann hat ja ein Trainer eine Idee, plus minus welche 7 bis 9 Spieler eigentlich regelmäßig spielen und 2 kannst du immer ein bisschen verändern. Aber da bist ja du verantwortlich als Spieler. Ich glaube, der Muri ist nicht ein Trainer, der irgendwie presst, nicht schaut in der Champions League, sondern der Muri ist ein Trainer, der sich immer wieder Gedanken macht, wie kann ich einen Gegner überraschen, wo aber auch berücksichtigt, welcher Spieler bringt jetzt in seinem Club die Leistung, dass ich ihn im nächsten Spiel kann bringen. Und was man nicht darf vergessen, ich meine, man muss schon ein bisschen aufpassen. Wir bei allem, was wir gut machen, bei allem, was ich sage von der Entwicklung, die durchaus möglich ist, mit der Schweiz irgendwann einmal in ein Finale zu kommen, weil man einfach vieles gut macht, darf man nicht vergessen, man ist ein Land mit 9 Millionen Einwohnern. He? Achtung. Und wenn man dann über Breite diskutiert, ja, Clubs sind verantwortlich, U-Nationalmannschaften sind verantwortlich, so, dass wir immer wieder regelmäßig Spieler bekommen, die einen Pool garantieren an die Spieler. Aber wenn wir uns vergleichen mit Deutschland oder mit Frankreich, selbstverständlich sind die ersten 20 von Frankreich einfach ein bisschen etwas anderes als die zweiten 20. Aber die zweiten 20 in Frankreich sind immer noch gut genug, ja, um jede WM-Quali zu gewinnen und an die WM zu gehen. Selbst vielleicht von 40 bis 60 würde es noch, ja, bin ich nicht sicher, ob sie sich nicht würden qualifizieren. Also, das darf man nicht ganz vergessen. Und ich glaube, dass man in der Schweiz hat man einfach einen Pool von 35 bis 40 Spielern. Dort drin muss man irgendwann finden, welches sind die 23, 26, die an ein Turnier gehen. Und welche 14 bleiben plus minus daheim. Aber die 30, 40 Spieler immer wieder auf dem Radar haben, dann gibt es immer wieder mal eine Überraschung, einer, der sich herauskristallisiert, weil der Quad, den du hast, keinen auf der Rechnung hat. Ja.
Aber es ist ja doch so, dann, oder die Charakterfrage, die ich vorher schon gestellt habe, die kommen dann rein und es wird eigentlich nicht besser, tendenziell wird dann noch eher schlechter, jetzt in dem Serbien-Fall.
Ja gut, das Patentrezept gibt es nicht. Man kann ja nicht sagen, im Muri hören, du den zusätzlich motivieren. Also ich kann ja als Trainer auch nicht helfen, wenn du ein Länderspiel kannst machen und 20 Minuten, 10 Minuten reinkommst und das Gefühl hast, ja, ich bin aber Stammspieler in meinem Club und wieso spiele ich hier nicht? Ja, dann wird es schwierig. Sondern du bist verpflichtet, jedes Spiel an deine Leistungsgrenzen zu gehen, alles reinhauen, was du hast, so in der Spielzeit, die du bekommst. Es ist einfach nur einmal so. Was natürlich ein bisschen die Schwierigkeit ist, du kannst es in der Nationalmannschaft eigentlich nur über das Spiel bringen. Mhm. Weniger über das Training. Aber für das, dass du in der Nationalmannschaft auch spielst, bist du verantwortlich, wie sind deine Leistungen im Club. Und dort fehlt mir natürlich schon ein bisschen. Ich bin einverstanden mit dir, dass wir viele im Ausland auch haben. Aber wenn wir dann ein bisschen analysieren von 30 Matchen, wie viel mal bringen all die Jungs ihre Leistung in ihrem Club 30 Match, 25 Mal gut, 5 Mal schlecht. Da bin ich nicht sicher, dass es so ist. Sondern ich bin eher der Meinung, dass es einfach 10-10-10 ist. 10 Mal gut, 10 Mal mittel und 10 Mal schlecht. Und das hilft natürlich nicht. Das hilft dir nicht als Spieler, wie du gesehen wirst in deinem Club. Es hilft dir nicht, wie du gesehen wirst in der Nationalmannschaft. Und es hilft dir auch nicht, wie du gesehen wirst in der Öffentlichkeit. Aber am Schluss ist immer der Athlet für sich verantwortlich. Selbstverständlich gibt es manchmal Situationen, wo der Trainer dir ein bisschen helfen kann, kann dir ein Zückerli geben, aber am Schluss kenne ich keinen Trainer auf dieser Welt, der nicht die Besten spielen
lassen. Gut, es hat ja jetzt doch immer Tendenzen gegeben. Julian Nagelsmann, auch der Murat Yakin hat das erwähnt, dass sie das beste Team einsetzen wollen und nicht die besten Spieler.
Achtung, da drinnen gibt es immer wieder. Wir diskutieren dann wieder, wenn dann Kader gemacht werden für die WM oder für die Euro. Vor allem jetzt für die WM. Dann diskutieren wir. Ich glaube aber, dass Spieler, die in ihrem Club so auffällig sind und so gut sind, dass die immer selektioniert werden, auch wenn der Nationaltrainer vielleicht schon ein Gerüst hat, im Kopf hat. Weil du kommst gar nicht drum herum.
Wie siehst du das beim Noah Oka vor? Da ist ja irgendetwas vorgefallen, dass der jetzt einfach gar nicht dabei
ist. Was vorgefallen ist, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne Noah einfach so als gut erzogenen jungen Bursch, wo lernfähig ist. Wie sehr fairerweise muss ich sagen, ich habe ihn jetzt letzten Dezember mal gesehen und mit ihm geredet, jetzt seit längerem wieder nicht mehr. Wie sich das entwickelt hat, was hat einen Einfluss auf einen Spieler, AC Milan anstatt Red Bull Salzburg, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht in der Haut bin vom Noah Okafor. Vielleicht gibt es plötzlich ein anderes Selbstverständnis als vorher. Bei Red Bull Salzburg bist du demütiger und bei Milan hast du das Gefühl, du müsstest spielen. Keine Ahnung, ich weiss nicht, ob es so ist. Kann sein. Aber ich würde einfach im Noah anraten, so wieder dorthin zu kommen, was ihn eigentlich immer ausgemacht hat. Nicht viel nachdenken, einfach spielen. Denn wenn ich spiele, die Leistung bringen, im Club wie auch in der Nationalmannschaft, eine gewisse Portion Demütigkeit an den Tag legen. Und dann glaube ich, dass man auf einen Spieler wie den Noah als Schweiz nicht kann verzichten.
Wir müssen zum Schluss noch über den Muri reden.
Mhm.
Wenn jetzt das Dänemark-Spiel morgen am Dienstag, wir nehmen es heute am Montag auf, auch in die Hose geht, dann wird es ja dann, so wie es normal ist im Fußball, wird ja dann auch wieder über das diskutiert werden. Also nicht, muss er weg oder was auch immer, sondern mehr so kritisch in der Frage, was ist da an der Seitenlinie falsch gelaufen. Ich bin einer von denen gewesen, an der EM, der immer gefunden hat, oder wo es dann auch um die Verlängerung gegangen ist von den beiden Trainern. Man muss so ein bisschen das Ganze sehen. Auch die Quali, die ein bisschen holprig war, auch an der WM in Katar, wo nicht immer alles super gelaufen ist. Ich bin logischerweise nicht wahnsinnig gut angekommen mit dieser Meinung, aber ich finde, jetzt kann man schon auch wieder ein bisschen schauen, wenn man sieht, wie die Mannschaft wieder so ein bisschen alte Muster fällt vom letzten Herbst. Wie siehst du den Muri als Nazi-Trainer? Bin ich da zu kritisch?
Ich glaube, dass der Muri und allen eigentlich als Fan von der Nationalmannschaft unglaublich coole und schöne Momente beschert hat. Ich glaube, dass die nach wie vor überwiegen. Nehmen wir ein Beispiel. 2-0 geführt gegen Rumänien. Richtig, oder? Mhm. Du schaust mich so entgeistert.
Ja, ich kann es schon auch überlegen.
2-0 geführt gegen Rumänien, irgendwo in den letzten Minuten noch 2 Goal bekommen. Jetzt hast du folgende Wahl. Du kannst gewisse Wechsel machen, kannst das beeinflussen. Du kannst aber auch die taktische Ausrichtung sagen, okay, wir stehen jetzt hinten rein, hauen die letzten 10 Minuten jeden Ball noch nach vorne. Hurra, ist das der Spielstil von der Schweiz, den sie spielen wollen? Nein, glaube ich nicht. Ist es die Art und Weise von Muri, die man spielen will? Nein. Was mir einfach ein bisschen fehlt da drin, und ich habe das nicht nur sein, dass ich auch all die Trainerdiplom gemacht habe, sondern eben auch schon als Spieler versucht, zu vermitteln in einem Mannschaftsrat, zu vermitteln in einzelnen Spielern, jüngeren Spielern. Am Schluss ist es nicht so wahnsinnig relevant, wer Trainer ist. Sondern es ist relevant, wie ist die Handhabung, wo du jetzt gerade in diesem Moment die 90 Minuten, die 10 Minuten, die 15, die 35 Minuten, wie tust du die handhaben? Also ich will weder ein Plädoyer für einen Muri noch sonst irgendetwas machen. Ich habe Muri immer gesagt, dass er der perfekte Nationaltrainer ist, so für seine Art, wie er ist. Weil er ist immer sehr, sehr besonnen, sehr ruhig, sehr cool, für ein paar fast cool, aber das ist er einfach. Das kann sehr helfen. Der Letzte, der so ruhig immer war, war der Köbi Kuhn. Das kann sehr, sehr positiv auch sein. Was ich aber eigentlich will sagen mit dem allem ist, es ist mir zu einfach immer dann am Schluss, ja, wenn die Ergebnisse nicht so sind, ist immer der Trainer in der Verantwortung. Das gebe ich recht, ist ein Stück weit vieles am Trainer, aber nicht nur, man kann auch durchaus die Spieler mal ein bisschen mehr in Verantwortung ziehen. Weil bei denen ist bei den Spielern, vor allem im Club, ein bisschen anders, sie haben ja keinen Vertrag in der Nationalmannschaft, aber so wie ich die Verträge immer gelesen habe, steht auf diesen Vertrag Arbeitsvertrag und nicht Sponsoringvertrag. Mhm. Also dementsprechend bitte jedes Training, jeden Match spielen.
Und wenn dann aber heisst, dass Trainingsvoraussetzungen vielleicht oder das Training anders ist, als man sich das gewohnt ist von Pep Guardiola und Xabi Alonso.
Achtung, ja, jetzt reden wir aber über Sachen. Okay, also ich habe wie gesagt, das tägliche Zusammensein ist etwas anderes als die Nationalmannschaft, weil wenn du am Samstag spielst und am Dienstag wieder, dann ist es einfach so, dass du Sonntag, Montag nicht wahnsinnig viel machst als Spieler, der am Samstag auf dem Platz gestanden ist. Also das ist eigentlich fast in 2 bis 3 Gruppen trainiert. Die gespielt haben, dann die reingekommen sind und die gar nicht gespielt haben. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren, Nationalmannschaft und Clubfußball. Du hast jetzt 2 zitiert, wo ich muss sagen, Xabi Alonso ist auf dem Weg dorthin, wo ich unglaublich super Trainer finde, weil das ist ein halbes Wunder, dass du mit Leverkusen Meister wirst, aufgrund von der Klubvergangenheit von Leverkusen. Und der Pep ist der Pep. Also bitte behalten wir den Pep beim Pep und tun nicht irgendwie Leute vergleichen mit dem Pep Guardiola.
Was aber doch immer wieder auch hörst von gewissen Spielern, man wüsste nicht so recht, woran dass man sagt bei ihm. Und ich also so ein bisschen aktuell finde ich exemplarisch, ist der Nico Elvedi, wo zwar spielt, aber dann sagt Muri eigentlich die ganze Zeit, ja, eigentlich hätte er gerne den Zakaria dort. Und du siehst dann auf dem Feld irgendwie, vielleicht tue ich da zu fest interpretieren, dass es dann genau auch so rauskommt.
Also ob das so ist, kann ich nicht beurteilen. Ob was intern ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich da zu wenig höre und zu wenig mitbekomme. Und so wie ich den Muri eigentlich einschätze, glaube ich, wird er durchaus ehrlich genug sein mit den Spielern. Aber wie ich vorher auch erwähnt habe, ich wäre jetzt in dieser Situation, dann habe ich 3 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich gehe zum Trainer selber und stelle ihn. In der Hoffnung, dass er mir die Wahrheit sagt. Die zweite ist, ich schmoll und sage, die ganze Welt ist gegen mich und spiele dementsprechend. Muss ich sagen, wird es schwierig, weil man es dann offensichtlich sieht, dass es einfach ein Problem ist. Und die dritte ist, ich kann sagen, weißt du was, der kann erzählen, was er will, ich bringe einfach meine Leistung. Es sind 66,6%, die eigentlich zum Positiven sind und 33,3%, die nicht so wären. Für welche entscheidest du? Ich würde zum Trainer. Und nachher würde ich sagen, weißt du, was interessiert mich eigentlich ein Scheissdreck, was er erzählt? Sondern ich spiele einfach mein Spiel so, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ja. Aber ganz sicher nicht im Schicksal gehen und was in der Zeitung steht. Sorry, das ist mir zu einfach und zu billig, weil für das haben dann all die Jungs ein zu grosses Selbstbewusstsein, zumindest nach außen, dass das relevant sein sollte.
Wenn man dem Fall die Stunde so ein bisschen zusammenfasst, ist es relativ einfach. Du sagst, mehr auf Fußball fokussieren und weniger um alles andere und dann kommt es schon gut.
Ja, aber alle zusammen, ja?
Ja.
Also inklusive der Spieler oder bei den Spielern angefangen.
Hauptsächlich
die Spieler. Genau, konzentrieren auf das, was Arbeitsvertrag und nicht Sponsoringvertrag, also vor allem im Club. Und das Zweite, es ist auch klar, dass ja, wenn das Spiel nicht so gegen Dänemark ist, wie man sollte oder uns das eigentlich alle vorstellen, ja, da habe ich ein gewisses Verständnis, dass es ein bisschen kritischer werden kann für die letzten 2 Matches Dänemark und Spanien.
Vielleicht noch die letzte Frage. Das Durchschnittsalter haben wir angeschaut in Serbien und schon rechte Unterschiede jetzt zu Serbien, zu der Schweiz. Es hat ein paar Spieler, die Amerika, Mexiko, Kanada, wenn es sich qualifizieren, ganz sicher die letzte WM wahrscheinlich wird. Wie siehst du so ein bisschen auf die Zukunft des Schweizer Fußball und auch von der Schweizer Nationalmannschaft?
Also wenn ich Kader anschaue von der U21-Nationalmannschaft, dann ja, habe ich eigentlich nicht grosse Sorge im Sinne, dass es doch interessante Spieler hat. Wenn du mich aber fragst, generell Schweizer Fußball, ja, mache ich mir grosse Sorgen. Und zwar insofern grosse Sorgen, weil auf vielen entscheidenden Positionen in der Club nicht Schweizer Spieler sind, sondern ausländische Spieler. Das soll nicht heißen, dass man nicht ausländische Spieler soll verpflichten soll, sondern ich habe Basel gegen IB gesehen im Stadion und habe nachher ein bisschen eine Analyse gemacht und habe gesehen, dass 60% ausländische Spieler auf dem Platz gestanden sind von 22 Spielern. Und nachher ein bisschen die Rechnung gemacht, weil ich dann noch interessant werden für die Nationalmannschaften, bin ich auf 2 oder 3. Und das in einem auf dem Papier, sage ich. Achtung, ist sicherlich in der Konstellation jetzt nicht das Spitzenspiel gewesen, wie sich alle erhofft haben. Aber IB Basel oder Basel IB, ja, drei mögliche Nationalspieler
ist, zu wenig.
Ist schlichtweg zu wenig. Und es ist auch zu wenig auf den entscheidenden Positionen, dort, wo du eigentlich am meisten Einfluss hast, auf die Mannschaft. Auch zu wenig Schweizer Spieler, die Verantwortung übernehmen. Und nachher gibt es einzelne Positionen, wo wir Angst und Bang machen, weil ja, ich sehe nicht wahnsinnig viele Spieler, Schweizer Spieler, die vor allem in ihren Club hier Außenverteidigerpositionen spielen. Das wird ein grosses Problem. Ja.
Aber was liegt das? Ist ja in der Nazi eigentlich seit langem ein Problem. Also, eben, es gibt gewisse Spieler, die einfach nicht nominiert werden, aus was für Gründen auch immer. Aber so
ja gut, man war aber auch jahrelang verwöhnt gewesen. Also insofern verwöhnt. Ich meine, Lichtsteiner, der hat 10 Jahre lang ist der auf und ab gesnackelt, ist nie verletzt gewesen. Man hat genau gewusst, du kannst ihn nicht mehr bringen und es kommt absolute Spitzenklasse raus. Ja. Da hast du dich nicht gross müssen kümmern, du haben wir irgendwann noch einen rechten Verteidiger. Sondern jetzt wird es alles irgendwie offensichtlicher, dass ja, gewisse Positionen einfach nicht so da sind, wie man das sollte. Dann fehlt mir auch ein bisschen die Idee, andere Spieler vielleicht ein bisschen umfunktionieren. Das heisst, dass wenn du rechter Flügel bist, ich sage jetzt einfach als Beispiel, rechter Flügel bist und das seit 3 Jahren und irgendwo aus 3 Saisons raus 5 Assists und 2 Goals hast, dann weiss ich nicht, ob du ein effektiver rechter Flügel bist. Dann macht es vielleicht mehr Sinn, gehst eins hindern, dann hast du vielleicht wieder einen rechten Verteidiger und so weiter. Aber ja, dann darf man auch nicht vergessen, im Schweizer Fußball mittlerweile ist die Hälfte der Liga in ausländischer Hand. Ich glaube nicht, dass die ein Interesse haben, primär Schweizer Spieler ausbilden und verkaufen, sondern ja, das Interesse ist eher da, Spieler ausbilden und verkaufen. Wer es dann ist eigentlich relativ egal. Und darum mache ich mir schon Sorgen. Ja. Wenn ich den U21-U19-Kader der U-Nationalmannschaft anschaue, dann hat es wirklich ein paar drin. Das Problem ist, die sollten dann auch spielen, sollten ihre Plattform bekommen, sollten nicht so schnell ins Ausland. Tut man das verhindern? Weiß ich nicht. Heute ist relativ das Glück, dass wenn du ein bisschen Potenzial hast, kannst du gehen. Das Problem ist, dass das Potenzial allein keine Karriere macht, sondern die Konstanz macht deine Karriere. Und da hapert es bei den meisten eigentlich.
Aber das ist vielleicht noch ein spannender Punkt. Ich will es auch nicht zu fest künstlich in die Länge ziehen. Aber die jungen Spieler, weißt du, früher, oder du hast noch lange Super League gespielt. Zum Beispiel auch der Scheck ist bei Basel, der Granit ist bei Basel, der Manuel Kanji ist bei Basel gewesen. Und nachher der nächste Sprung. Und viele gehen ja jetzt vielleicht mit 15, 16, 17 schon in die U-Mannschaften von Bundesliga-Clubs, Serie-A-Clubs, wo ja nachher noch viel größere Konkurrenz hast, als wenn du jetzt in der Schweiz bleibst und vielleicht mal noch deine ersten 2 Super League-Saison machst und dann den Schritt machst. Ist das auch ein Problem, wo dir sorgebereit?
Das ist ein grosses Problem. Es ist ein sehr grosses Problem insofern, dass man muss einfach die Tore erzählen. Also das heisst, wenn du in den U19 von Gladbach gehst, dann ist das, was du oder von Hoffenheim oder von Dortmund oder von Mainz, ist das, was du dort kannst verdienen, mindestens gleich viel, wenn nicht mehr, als wenn du jetzt sagst, ich kann gut Challenge League spielen. Was eigentlich der richtige Weg wäre. Ist es verwerflich? Für Karriereplanung ist es verwerflich. Für einen ersten Moment, um den Gedanken zu haben, ich kriege noch Handgeld und weiss nicht was, auf einen ersten Moment weiss ich nicht, ob es verwerflich ist. Es ist der falsche Weg. Klar, aber man kann nicht allen verbieten, dass sie in die U19 von Dortmund gehen mit einem schönen Handgeld und der Papi bekommt auch noch etwas und dort noch ein Auto und dort noch ein paar Tourkarten. Aber es ist ganz klar der falsche Weg und darum muss man diesen Jungs auch ein bisschen aufzeigen, was kann möglich sein in der Schweiz über eine Challenge League, über eine Super League. Mit früheren Vergleichen weiss ich nicht, was man in die Waagschale werfen kann. Mir fallen, du kannst mich gerne korrigieren, mir fallen bis auf, ich glaube, der Gregor Kobel hat nie in der Schweiz gespielt. Wenn es mir recht ist, der Marvin Hitz hat nie in der Schweiz gespielt. Der Diego Benaglio hat nie einen Einsatz gehabt in der Schweiz. Das reden wir von 3 Goalie. Das tue ich nicht zählen. Wir gehen jetzt zu den Feldspielern. Dann bist du auf dem Johann Schuru, der bei Etoile Garouge aus der Erstliga, wenn es mir recht ist, direkt zu Arsenal ist. und der Philipp Senderos, der relativ mit 16 zu Arsenal ist. Aber Achtung, beim Philipp Senderos war es so, dass er eine Saison in der Bayern hat, Superliga. Ja. Darf man nicht ganz vergessen. Und alles andere, was vorher raus ist, bevor man Challenge League-Einsatz hatte oder Super League-Einsatz, ja, hat sich nicht durchgesetzt. Und da hat man viele Spieler eigentlich unnötig verloren, weil man einfach das Gefühl hatte, es ist besser, in U19 von Hoffenheim zu gehen, als vielleicht morgen zum FC Wiel, Aarau, Schaffhausen oder weiss nicht was, wo eigentlich der richtige Weg wäre. Nur ist es so, dass wir in der Schweiz auch die Verantwortung haben, vor allem auch die Club, das wieder ein bisschen schmackhafter zu machen, dass es schmackhafter ist, Challenge League zu spielen, als U19 bei Mainz oder Augsburg.
Das wäre dann vielleicht auch ein Beraterthema, dass man da ein bisschen mittelfristig schaut, wie die Karriere geht und ein bisschen vorausschaut. Aber das würde wahrscheinlich noch mal eine Stunde füllen, genauso gern, wie ich auch noch eine Stunde mit dir über...
Ja, aber ich komme ja noch ein paar Mal, also können wir
genau,
das dann machen.
Genauso, wie ich mal noch über deine ganze Karriere möchte reden, sehr mit gerne, all deinen Erfolgen. Du hast schon gesagt, du kommst noch ein paar Mal, weil die Podcast-Folge ist der Auftakt von einer kleinen Zusammenarbeit zwischen dir und dem Blick. Hättest du das mal gedacht, zu spielen?
Ja, ich hätte das eigentlich nie gedacht. Für all das, was die mir angetan haben, muss ich eigentlich sagen, haben sie das gar nicht verdient, dass ich da die schwere Reise von Basel auf Zürich auf mich nehme. Aber ist cool. Für das, was wir abgemacht haben, finde ich das sehr cool. Ich glaube, es ist für beide Seiten bereichernd und vor allem gibt es mir einen anderen Horizont. Wie funktioniert so ein bisschen Journalismus und ich bin jemand, der unglaublich viele Felder will kennenlernen, vor allem jetzt, wo ich Zeit habe oder nicht aktiv im Trainergeschäft bin.
Ja, und ich bin erst seit dem September dabei, darum habe ich dir jetzt noch nicht so viel angetan. Ich hoffe dann...
Kein Problem. Ich hoffe, wir fetzen uns einmal richtig.
In der nächsten Podcast-Folge. Danke vielmals für deine Zeit, für den Weg von Basel nach Zürich, für deine Expertise. Ich habe es sehr spannend gefunden und freue mich auf unser nächstes
Treffen. Danke dir. Bis bald, ja.
Bis bald.